Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Sie hören Reflexe auf DRS 2. Am Mikrofon ist Pierre Lascher. Seit über 30 Jahren schreibt Wolfram Knorr in der Zürcher Weltwoche über Film. Auf dem Schweizer Privatsender Star TV ist er wöchentlich in der Sendung Movie Talk zu sehen und zu hören. Seine reichen Erfahrungen hat der in Basel lebende Journalist und Buchautor jetzt in einem Buch zusammengetragen, das sich, je nach Sichtweise, als sein erstes bezeichnen lässt oder als das zweite. Vor 7 Jahren, im Jahr 2000, erschien ein erstes Buch von Ihnen. Es hieß Monster Movies, Macht und Massen. Und mit dem Untertitel Amerikanische Kultur, 200 Jahre Lust und Last. Sie bezeichnen jetzt Ihr neues Buch, weil Sie wissen, was Sie tun, als eine Aktualisierung jenes ersten Buches. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? Was hat diesen Schritt notwendig gemacht?
Zunächst einmal der Verlag. Vor 7 Jahren ist das ja im Hoffmanns Verlag erschienen und ich bin leider gerade in dem Moment als gewissermaßen Junior des Buchschreibens in den Hoffmanns Verlag geraten und der machte pleite, der ging ein. Und ich war wirklich ein totales, komplettes Opfer. Es gab andere, die waren natürlich viel prominenter, die als Autoren bei Hoffmanns waren und die hatten es wirklich schlecht. Bei mir war das ja nicht ganz so schlimm, aber es war für mich dann wirklich es war grauenvoll. Es war ein völliges Versagen gewissermaßen. Und dieses Buch ist dann auch mehr oder weniger kaum auf den Markt gekommen, weil natürlich der Vertrieb, alles hat nicht mehr funktioniert. Und aus diesem Grund habe ich mir gesagt, dass damals war der Grund auch mit den 200 Jahren, das war so ein bisschen ein Jubiläum, 100 Jahre meine ich, 100 Jahre. Und jetzt ist natürlich das hinzugekommen, erstens durch die Entwicklung der amerikanischen TV-Serien, die ich hochinteressant finde, und durch das Internet auch, das immer mehr größere Bedeutung bekommt. Dann habe ich mir gesagt, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, das Ganze noch einmal aufzubereiten, zu aktualisieren und einigermaßen auch jetzt in dem neuen Verlag professionell lektorieren zu lassen. Und das ging auch und darüber bin ich eigentlich sehr glücklich. Es ist, wie gesagt, eine Aktualisierung und eine Hinzufügung von bestimmten Passagen und Texten. Und gleichzeitig musste ich da natürlich auch den Titel und die Unterzeile ändern, weil dieser Jubiläumshintergrund ja nicht mehr stimmt. Das ist ja vorbei. Und dann kam für mich noch ein zweites hinzu. Wir sind in einem Zustand, wo ich glaube, dass die Jungen, die ganz Jungen, den Amerikanismus, den ich ja noch erlebt habe, wie er uns gewissermaßen besetzt hat, heute für völlig selbstverständlich genommen wird. Und da meinte ich auch, das wäre doch mal an der Zeit, den jungen Leuten, soweit sie halt noch bereit sind zu lesen natürlich, das ist klar, den jungen Leuten zu demonstrieren und zu zeigen, wo das eigentlich herkommt. Und dass wir hier im deutschsprachigen Kulturraum, und zwar meine ich damit nicht nur die deutsche Schweiz, sondern Deutschland und Österreich auch, eigentlich nichts entgegenzusetzen hatten, als der Amerikanismus bei uns eindrang.
There's no business like show business like no business I know.
Und für mich war auch wichtig, den historischen Hintergrund einmal aufzuzeigen, es hat nichts mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu tun. Der Amerikanismus kam schon früher, eigentlich schon am Ende des 19. Jahrhunderts, dann die erste Welle nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er, 30er Jahren und natürlich dann nach 45, da wurden buchstäblich die Schleusen geöffnet und es war praktisch kein Widerstand mehr da. Dieses Problem des nicht vorhandenen Widerstands, der hat mich dann fasziniert, weil ich wissen wollte eigentlich noch einmal, wieso gab es eigentlich keine Alternativen von uns mit dem Begriff der Massenkultur, die ja bei uns negativ besetzt ist. Bei den Amerikanern natürlich nicht. Da hat das eben diese Populärkultur, die soll eigentlich durch alle Schichten hindurch Gefallen finden. Und das hat ja was für sich. Und ich kam eigentlich jetzt erst bei der zweiten Überarbeitung, kam ich dahinter, dass es natürlich auch eine Mentalitätsfrage ist. Die deutschsprachige Kultur, die ist innerweltlich geprägt. Und die amerikanische, vor allen Dingen eben die Populärkultur, außenweltlich. Also das Extrovertierte ist ein typisches Merkmal einer perfekten popularistischen Kultur. Das muss einfach so sein. Während bei uns immer die Schwierigkeit mit dem Populären war, aufgrund dieser Innerweltlichkeit. Das beginnt eigentlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Romantik. Da begann ja eigentlich auch der Anti-Amerikanismus. Da begann eigentlich das Klischee, was aus Amerika kommt, ist grundsätzlich oberflächlich. Dass das natürlich nicht stimmte, weil die Autoren, die es ja auch schon gab, Mark Twain und alle möglichen Leute, dass die einfach, wie gesagt, um das noch einmal diesen Begriff zu gebrauchen, außenweltlich geprägt waren, dass sie eine Welt darstellen wollten, eine Realität, meinetwegen auch gewissermaßen naturalistisch das ein bisschen zeigen wollten, wie es in ihrer Gesellschaft zugeht, das empfanden unsere Dichter und Denker als absolut oberflächlich.
Everything about it is appealing. Everything that traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow.
Wenn man will, geht es zurück bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Theaterfrage aufkam und in Deutschland eigentlich zum ersten Mal Theaterhäuser gebaut wurden und man nicht so recht wusste, womit sollte man die bespielen. Die Franzosen hatten tolle Autoren, aber die Franzosen galten damals schon, noch vor den Amerikanern, als oberflächlich aufgrund ihrer Rhetorik.
Frivol.
Esprit und Rhetorik. Gute Dialoge, das war irgendwie suspekt. Und dann kamen unsere Lessing, Schiller, die haben dann diesen Begriff von der moralischen Anstalt eingeführt. Geprägt von der Aufklärung, das Theater hat eigentlich uns aufzuklären. Ich meine, ein Shakespeare, der würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er sowas hören würde. Weil diese Leute, die Franzosen und dann natürlich die Angelsachsen ganz stark, geprägt waren vom Volkstheater. Und zwar nicht negativ, sondern ganz wörtlich Volkstheater. Da ging vom Adel bis zum Handwerk alles hin und wollte die Stücke sehen. Komödien, Tragödien, da spritzte damals gewissermaßen, in Anführungszeichen, das Blut, weil es so sein musste. Und das ist heute eben leider in der amerikanischen Kultur die einzige, die das auch weitergeführt haben. Erstens die Rhetorik, dass die Lust an großartigen Dialogen, das sinnliche Spiel mit Kollisionen und auch dieses expressive, viele sagen ja Brutalisierungen. Ich sehe das nicht so. Es bleibt ein Spiel. Selbstverständlich gibt es überall Grenzen. Selbstverständlich gibt es natürlich auch in der amerikanischen Kultur ungeheuer viel Schrott. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es ragt einfach durch eine kontinuierliche Entwicklung aus unserer etwas dünnblütigen Kultur einfach heraus. Und das macht die Faszinationskraft aus.
Nur ein Punkt in Ihrer Argumentation, der mir ein bisschen fragwürdig scheint, und das betrifft Shakespeare. Alles, was Sie gesagt haben, kann ich unterschreiben mit einem Punkt, den ich ausnehmen möchte. Seine Sprache war notorisch elitär, war notorisch unverständlich für seine eigene Zeit, genauso wie sie für uns heute schwer verständlich ist.
Nein, Irrtum. Das ist ein Irrtum, muss ich korrigieren. Die Sprache damals, die Shakespeare benutzt hat, wurde natürlich ganz gezielt vom englischen Königshaus so gefordert und geprägt, weil die damalige Königin Elisabeth, die wollte endlich eine Nationalsprache entwickeln. Und das ist eben das Interessante an denen. Da hat die mit dem richtigen Gespür gesagt, das geht nur von unten. Wir können das nicht in Form wie bei uns von oben bestimmen und den Leuten sagen, ihr habt gefälligst ein schönes Hochdeutsch zu reden, ihr habt gefälligst so zu reden, wie meinetwegen die Hannoveraner, von denen man ja sagt, die würden das beste Hochdeutsch reden und so weiter. Die haben gesagt, das geht nur von unten. Und drum hat man damals die Dichter und Dramatiker gewissermaßen derart gefördert, dass sie mit der Sprache eine Art Hochsprache entwickeln sollten, die aber von allen einigermaßen im Laufe der Zeit, das ging natürlich nicht von heute auf morgen, das ist schon klar, das ist eine langsame Entwicklung. Der Zulauf der Bühnenstücke, der Komödien, der Tragödien, der war ja enorm. Natürlich hat vielleicht der einfache Mann das noch nicht verstanden, aber im Laufe der Zeit kam das aus. Das Elitäre war eine zunächst ganz bewusste, gezielte Forderung, so mit dem Volkstheater umzugehen. Das ist das Interessante. Das können wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber es war so.
Es gibt Leute, die sagen, Shakespeare habe das Englische erfunden.
Eben. Man muss sich doch vorstellen, zu dieser Zeit damals, da müssen die Dialekte, das muss katastrophal gewesen sein. Und die Gebildeten haben halb Latein gesprochen und ein merkwürdiges Englisch. Also es war ein ziemliches Tohuwabohu. Und da hat offenbar das Königshaus hat verlangt, jetzt müssen wir eine Art richtige Nationalität schaffen, also auch eine Identität, eine nationale. Und die geht nur über eine gemeinsame Sprache. Und wer kann das besser als die Dramatiker? Das Theater war das Einzige, wo man wirklich alle reinholen konnte. Und dann musste es gleichzeitig eben auch unterhaltsam sein. Und das sind alles so Dinge, die es bei uns nicht gab. Bei uns wurde das Theater aufgrund der Aufklärung von oben, und das ist der Unterschied, von oben gewissermaßen diktiert, weil die Aufklärer gesagt haben, der Gottsched war zum Beispiel so einer, gesagt haben, die Gebildeten, die müssen wir mit der Aufklärung hinführen und das geht am besten eben auch über Dramen, aber eben von oben herab mit diesem belehrenden Ton.
There's no people like show people, they smile when they are low, even with a turkey that you know will fold.
Ich habe in meinem Buch ganz bewusst einen deutschen Autor erwähnt, nämlich den August von Kotzebue, der heute ja eigentlich immer noch total totgeschwiegen wird. Er hat 226 Stücke geschrieben, man muss sich das mal vorstellen, vollkommen irre. Und das war eine wilde Figur, ein gebürtiger Weimarer, der natürlich diese ganze Gesellschaft um Goethe herum mehr oder weniger gehasst hat. Seine politische Geschichte ist ja auch undurchsichtig. Er war dann beim Zar und dann war er in Frankreich. Viele haben gesagt, er sei Spion gewesen. Aber die Stücke, die er geschrieben hat, er war der Erste und Einzige, man muss sich das mal vorstellen, der gesagt hat, Leute, ich schreibe Stücke für die Hausfrauen und für die Mädchen, die, da begann die Vorstellung schon am Nachmittag, die am Nachmittag nicht wissen, wohin sie zum Beispiel mit den Kindern sollen. Und dann hat er einfach solche Trivialgeschichten auf die Bühne gebracht. Natürlich war der größte Teil ein ziemlicher Schrott. Aber wenn wir das uns heute anschauen, im Fernsehen, die ganzen Daily Soaps, die wir sehen, vor allem im deutschen Fernsehen, und die Autoren, die dann doch heute gewissermaßen gefeiert werden, ja, um Gottes Willen, das hat der alles damals schon gemacht. Und das mal aufzurollen und zu zeigen, wie die Entwicklung gekommen ist, das war eigentlich mein Anliegen. Das wollte ich eben noch einmal vielleicht ein bisschen fundierter, ein bisschen darstellen. Und ich habe mich auch dabei bemüht, das auch unterhaltsam zu machen. Stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold.
Let's go on with the show. The butcher, the Weil Sie wissen, was Sie tun, das Buch von Wolfram Knorr mit dem Untertitel Über den Siegeszug der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, ist also auf verschlungenen Pfaden zustande gekommen. Es verrät langjährige Erfahrung mit der Praxis der Unterhaltungsindustrie heute, wie auch ein großes Wissen von den historischen Zusammenhängen. Zumal bewährt sich die Fähigkeit des Autors, sich nach Journalistenart auf die jeweils neuesten Entwicklungen einzustellen.
Hatten Sie denn bis dahin diese Fernsehserien nur so irgendwie mit einem halben Auge wahrgenommen?
Oder? Nein.
Die gab es doch schon.
Moment. Ja, die gab es schon. Das Buch, das erste ist, war 2000, glaube ich, rausgekommen. 2000. Und ich meine, schreiben musste ich ein bisschen vorher. Aber der Wechsel zu diesen neuen, sehr realistischen Serien, der kam, glaube ich, zu einer Zeit, als das Buch mehr oder weniger schon in Druck gehen musste. Und dann habe ich plötzlich wirklich, das stimmt, insofern stimmt es schon, ein bisschen bewusster wahrgenommen, ja, um Gottes Willen, da tut sich ja wirklich etwas Hochinteressantes. Es gab ja schon immer eine Konkurrenz zwischen Kino und Fernsehen. Vor allem in den 50er Jahren hatte das Kino Schiss vor dem Fernsehen und so weiter. Und jetzt ist wieder so eine merkwürdige Entwicklung im Gang, diesmal aber aus völlig anderen Gründen. Das Kino wird mehrheitlich von den Special Effects bestimmt. Das sind diese Blockbuster-Filme, die Comic-Verfilmungen, all dieses Zeugs. Also es ist ein Pyrotechnical ohnegleichen, was man da auf der Leinwand sieht. Das Fernsehen hat dann plötzlich entdeckt, das, was früher Hollywood so glänzend konnte, nämlich Geschichten entwickeln mit psychologischen Kollisionen, mit charaktervollen Figuren. Alles das findet eigentlich im Kino mehrheitlich findet nicht mehr statt. Aus diesem Grund haben die diese Serien entwickelt. Wenn wir uns Desperate Housewives anschauen, diese neue Serie, das gab es ja früher im Kino. Im Tal der Puppen und Butterfly 8 und wie das mit der Elizabeth Taylor, wie das früher alles hieß, gab es alles. Aber es wird heute nicht mehr gemacht, nicht mehr produziert, weil man weiß, die Jugend schaut sich solche Filme mehrheitlich nicht mehr an. Und das hat das Fernsehen aufgegriffen mit diesen erstaunlichen Serien. Die Serien sind ja nicht unbedingt realistisch, aber sie berühren einen Zeitgeist. Nehmen wir nur ein Beispiel, 24, diese wahnsinnige Serie mit der Echtzeit. Das ist ja alles uralt, ne? Das ist der Sutherland muss halt da rumrennen. Muss.
Please tell me what happened. Girl was hit by a car.
Matt, do you know where they took her?
St. Max is closest. Was she alive? She didn't look good.
The following takes place between 4 a.m. and 5 a.m. on the day of the California presidential primary.
Nur, das Entscheidende, was sich daran geändert hat, ist, er hat mehrere Probleme gleichzeitig am Hals. Probleme mit der Beziehung, seine Frau, er hat Probleme mit der Tochter, die ist auch irgendwo, er hat Probleme mit seinem Beruf, weil der Präsident muss gerettet werden und er hat es mit Terroristen, also alles zusammen. Und dieses Gefühl der überforderten Individualität in einer gestressten Gesellschaft, da trifft er den Zeitgeist, absolut. Und deshalb ist das auch so erfolgreich. Und bei Desperate Housewives ist genau das Gleiche. Natürlich ist alles maßlos übertrieben und es ist ein völliger Unsinn, dass sich alles da in diesem Vorortquartier zusammenfindet. Aber wie so die einzelnen Probleme der Hausfrauen, der frustrierten Frauen, der liebesbedürftigen Frauen zusammengeführt wird, kann ich nur sagen, Leute, ich möchte einmal von einem deutschsprachigen Autor so etwas Ähnliches zu Gesicht bekommen.
You're the one that gave me permission, remember?
Not to sleep with the woman who's carrying our child.
For some, love will wither.
Do I know you?
Orson Hodge, Susan's dentist friend.
While others will wait for love, for others, new love will bloom. That may never arrive. Something awful happened on Lakeview Drive last year. To understand why, you need to know that when Alma Hodge awoke that morning, she had no idea this would be the day she'd leave her husband.
Ein drittes Beispiel, Dr. House. Was für eine glänzende Idee. Da haben sich clevere Leute gesagt, es gibt zwei Formate, die sind sehr erfolgreich. Krimi und Krankenhausserien. Also warum verbinden wir das nicht und stecken einen Sherlock Holmes in einen weißen Kittel. Auch das völlig unrealistisch. Der muss seltene Fälle lösen und so Krankheitsfälle. Völliger Quatsch. Aber wie dieser Arzt auftritt, ein Misanthrop, arrogant, ein Kotzbrocken, der die Patienten wirklich behandelt wie den letzten Dreck, der mit seinen Kollegen auch arrogant umgeht, er ist eben kein Halbgott in Weiß, wie in den deutschen Serien, wo alles wunderbar ist. Wenn der Arzt am Krankenbett steht, hat man das Gefühl, ich will nur noch als nächstes sofort in ein Krankenhaus gehen. Das stimmt ja alles nicht. Das hier aber hat mit der Realität eben etwas zu tun. Und aus diesem Grund sind die Zuschauer eben fasziniert und denken dann manchmal, amüsiert oder nicht sein. Oh Mann, das habe ich auch schon erlebt, so ähnlich. Da hat sich der Arzt auch so verhalten. Das ist, glaube ich, der Reiz dieser Serien.
Warum sehen in den Spital- und Arztserien die Patienten nie wirklich krank aus? Sie sehen immer so gesund aus.
Das würde ich mal bestreiten. Es gibt den Emergency Room, also da wird schon ziemlich... Ja, es ist natürlich Film, das ist klar. Ne? Bei Dr. House geht's auch nicht so sehr um die Patienten an sich, sondern es geht wirklich zentral ist dieser arrogante, überhebliche Dr. House, der eigentlich die Patienten wie Trabanten behandelt. Es geht weniger um die Patienten, sondern nur als Zuschauer soll man einfach das Gefühl haben, man identifiziert sich zwar mit Dr. House, klar, das ist eine interessante Figur, man wäre auch gerne ein bisschen so oder entdeckt, dass man auch ein bisschen so ist, aber auf der anderen Seite macht man auch die Entdeckung, ja, Moment, sowas Ähnliches habe ich auch schon mal erlebt. Und da kann ich auch nur sagen, das habe ich in meinem neuen Buch drinne, diese Serien, und das ist auch wieder so etwas Verrücktes, greifen eigentlich auf die Literatur des 19. Jahrhunderts zurück. Alexandre Dumas, ich meine, die drei Musketiere waren nichts anderes als 24. Die Kerle müssen in einer bestimmten Zeit nach England galoppieren, um einen für die Königin peinlichen Diamanten zurückzuholen. Die haben das alles begriffen. Und es wurde damals im Leitmedium Presse als Serie stückchenweise präsentiert.
Charles Dickens hat so gesagt.
Ja, Charles Dickens, wie all diese Autoren. Eugen Sue, die Geheimnisse von Paris. Diese Typen haben das gemacht. Die haben sich diese Sachen genau angesehen. Und das finde ich eben eigentlich das Blamable daran, dass es die Amerikaner sind, die eigentlich im europäischen Fundus kramen, das Zeugs aufgreifen und für die neuen Medien aufbereiten. Das sind eben jetzt die Bilder, Medien, Fernsehen. Und unsere, seien es nun die deutschsprachigen Kulturmenschen, seien es die Franzosen oder die Italiener, dass die das nicht machen, das ist schon eigenartig. Die lassen das brachliegen. Wieso ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, das Waldröschen von Karl May, eines der wildesten Kolportage-Romane, dass der damals in, ich weiß nicht wie viel, 500 Fortsetzungen in einer Zeitschrift veröffentlicht hat, warum man das nicht entrümpelt hat und mal versucht, so etwas wieder auf die Mattscheibe zu bringen. Da kommt gleich so dieses Naserümpfen, ja, also Karl May, wenn schon Winnetou und Old Shatterhand, aber nicht diese frühen Kolportage-Geschichten. Ich sehe das nicht ein.
Das hat Karl May abgegrast. Also die Winnetou-Verfilmungen hat Karl May praktisch erledigt.
Ja, klar, also die waren ja auch furchtbar. Da sieht man schon den Unterschied.
Hat alles andere aus dem Blick geschmissen.
Klar, aber man kann solche Beobachtungen immer wieder machen. Es sind alles singuläre Ereignisse. Wie der Kotzebue früher als Trivialautor für die Bühne, so war es später Wilhelm Busch. Was hat dieser Mann Großartiges für die Bildergeschichte geleistet? Nachfolger hat er nicht gehabt. Es war der amerikanische Pressezar Hearst, der Max und Moritz gesehen hat und sofort gesagt hat, sowas muss ich in meiner Wochenendbeilage auch machen. Und so ist von Rudolf Dirks sind die Katzenjammerkids entstanden. Und die haben's gemacht. Und bei uns hat es bis weit in die 30er Jahre gedauert, bis dann einer mit dem Vater und der Sohn, glaube ich, hieß das, so eine harmlose, nette Cartoon-Geschichte wöchentlich publiziert hat.
Business like show business like no business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. Top of that, your pa and ma have parted. You're broken hearted, but you go on.
Ich verstehe das alles, was soweit mal die Serien betrifft. Ein bisschen weniger deutlich sehe ich es, wenn Sie das Internet erwähnen. Beim Internet habe ich das Gefühl, selbstverständlich ist es unterhaltungsfähig. Ich bezweifle vielleicht, ob es bis jetzt wirklich irgendjemandem gelungen ist, daraus wirklich etwas zu machen oder ob es nicht einfach zu früh ist dafür.
Ich würde sagen, es ist zu früh. Das Internet ist erst im Anfang. Was mich daran interessiert hat, war, dass das Internet zum ersten Mal eigentlich uns von diesem Kanondenken zu befreien beginnt, nämlich dass das Buch ein wertvolleres Medium ist als der Film. Diese Gleichzeitigkeit von allen Medien, die kann man nicht diktieren. Davon halte ich eben nichts. Sondern es geht nur, wie es die Angelsachsen eben, die Amerikaner können, von unten. Und man spielt mit dem Internet, man veröffentlicht seine Texte im Internet, man dreht kleine Filmchen, alles, alles noch auf äußerst dilettantischem Niveau, keine Frage. Ich habe auch das nicht so geschrieben, dass das jetzt nun das Medium der Zukunft ist, sondern ich wollte einfach nur sagen, hier entsteht etwas, was zumindest uns Konsumenten deutlich macht, Leute, jetzt hört mal auf damit, dass das Buch etwas Edles ist oder zumindest edler als der Film und das Fernsehen sowieso unterste Schublade ist und Comics vergessen wir ganz, sondern es hat alles seine Berechtigung. Es gibt auf jedem medialen Niveau gibt es hohe künstlerische Anforderungen, hohe künstlerische Umsetzungen. Jedes Spektrum für sich hat seine Berechtigung und das ist eine Art der Demokratisierung, die ich begrüße, die ich großartig finde. Ich bin jemand, der mit Büchern groß geworden ist und gleichzeitig mit Comics und mit Kino, Fernsehen relativ spät, das gerade noch, nein, das darf man nicht, Fernsehen ist wirklich das allerletzte. Aber das war ja schon, Comics war ja schon für meinen Vater was Furchtbares und Kino, ja, das ging. Aber ich habe das auch immer so empfunden und es gab dann eine Zeit, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich zu viel ins Kino bin. Da kam ich mir ein bisschen vor wie ein Asozialer. Ich sollte eigentlich zu Hause sein und Latein lernen. Aber wenn ich gleichzeitig ein Buch gelesen habe, kam ich mir nie so vor. Buch ist immer, das ist ja was Besonderes. Egal, was das für ein Buch war, das konnte irgendein Knaller sein, irgendein Groschenroman, aber man hatte ein Buch in der Hand und man las. Das galt als irgendwie wertvoller. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and there you are. Next day on your dressing room they've hung a star. Let's go on with the show.
Das heutige Gespräch in Reflexe mit dem Basler Journalisten und Buchautor Wolfram Knorr galt dessen neuem Buch, das den Titel trägt »Weil sie wissen, was sie tun«, über den Siegeszug der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Es ist im Sachbuchverlag Rüffer und Rub Zürich erschienen. Morgen stellt Reflexe im Gespräch mit den Literaturkritikerinnen Sandra Leis und Christine Lötscher die neuen Bücher der Schweizerin Zoe Jenny und der Italienerin Susanna D'Amaro vor. Am Mikrofon war Pierre Lachat.